HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Und es sind gleich zwei Hörbücher dabei, die im Mai auf die Hörbuchbestenliste gekommen sind. Aber der Reihe nach. Wir beginnen die Hörbuchzeit mit Gute Ratschläge von Jane Gardam, einem Briefroman. Danach zeigt das Hörbuch Der neue Antisemitismus mit Essays von Jean Améry, dass seine Texte auch heute noch aktuell sind. Unser Platz 3 auf der HR2 Hörbuchbestenliste im Mai. Leonie Berger bespricht für uns Der Spurenfinder, eine Fantasy-Krimi-Komödie und ein Gemeinschaftswerk von Marc-Uwe Kling und seinen Töchtern Johanna und Luise. Das Kinder- und Jugendhörbuch von Tina Schilp hat es auf die HR2-Hörbuch-Bestenliste geschafft. Und gleich beim Titel ist auch klar, um was es geht. Schwapp, der Geheimschleim, der große Schleimmassel. Klingt großartig. Und all das gibt es auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek jederzeit abrufbar. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin Jane Gardam begann das Schreiben erst mit 40 Jahren. Mit über 90 schreibt sie immer noch. Ihr neuer Roman heißt Gute Ratschläge. Dorothee Meyer-Karweg, die guten Ratschläge werden ja von jemandem erteilt. Wer ist denn die Hauptfigur des Romans?
Ja, das ist eine Frau mittleren Alters, um die 50, und die heißt Eliza Peabody. Sie ist gut situiert, verheiratet mit Henry, einem Diplomaten, und kinderlos.
Und wem erteilt Eliza Ratschläge?
Ihrer Nachbarin Joan, und zwar per Brief. Und da hören wir gleich mal rein in die ersten beiden Briefe.
7. Februar. Liebe Joan, ich hoffe, wir kennen uns gut genug, dass ich das sagen darf. Ich finde, du solltest versuchen, das mit deinem Bein zu vergessen. Ich glaube, es ist etwas Psychologisches, Psychosomatisches, und Charles nimmt es furchtbar schwer. Es macht sowohl ihn als auch dich zum Gespött und ihr ruiniert euch euer Leben. Bitte gib dir mal einen ordentlichen Ruck, ja? Vergiss deine ganzen Wehwehchen. Das Leben ist etwas Wundervolles, Joan. Diese großartige Tatsache ist mir bei meiner Arbeit mit den Sterbenden klar geworden. Deine treue Freundin Eliza, in Klammern Peabody. 17. Februar. Liebe Joan, ich hatte dir letzte Woche einen kurzen Brief geschrieben und frage mich, ob er vielleicht verloren gegangen ist. Ich weiß, wir beide kennen uns noch nicht sehr lange und sind erst seit ein paar Jahren Nachbarinnen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dir sehr nahe zu sein. In meinem Brief bin ich vielleicht von einer Freundschaft ausgegangen, die nicht ganz so eng ist wie in meiner Vorstellung, und habe mir bezüglich deines Beins vielleicht zu viel herausgenommen. Bitte verzeih mir, wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin, aber es schmerzt mich sehr, Charles so bedrückt zu sehen. Ein Mann, dessen Frau mit knapp 50 ein unbestimmtes Beinleiden hat, läuft Gefahr, zur Witzfigur zu werden.
Ja, und da hörten wir Gabriele Blum als Interpretin des Romans Gute Ratschläge von Jane Gardam. Gabriele Blum, finde ich, ja, ist eine gute Wahl für die etwas merkwürdige Briefschreiberin. Sie klingt auch schon etwas gesetzter und transportiert so dieses Wohlsituierte, das Besorgte. Und sie hebt auch gekonnt die kleinen Spitzen hervor, die Pfeile, die diese Eliza gegenüber Joan abschießt.
Ja, das muss man wirklich sagen. Der erste Eindruck ist, Eliza, die schreibt sehr übergriffig. Wie reagiert denn jetzt Joan auf diese Briefe?
Ja, das ist das Besondere an diesem Briefroman. Sie scheint nie zu antworten.
Nein!
Der gesamte Briefroman ist höchst einseitig. Das heißt, wir hören ausschließlich Elizas Sicht der Dinge, und die schreibt unermüdlich weiter und weiter.
Na, dann möchte ich aber wissen, wie es dann auch weitergeht, ne? Mit den beiden Personen, also Eliza und auch Joan.
Ja, in weiteren Briefen Elizas erfahren wir beispielsweise, dass diese Joan wohl ihren Mann Charles dann verlassen hat und nach Asien ausgereist oder ausgewandert ist. Auch das kann Eliza wiederum mal wieder gar nicht verstehen, und auch dazu hören wir noch mal einen kurzen Ausschnitt.
Ich versuche, dir nicht böse zu sein, Joan. Ich versuche nur einzuordnen, was du getan hast, und es im Verhältnis zu dem großen, ernsten Schlussakt des Lebens zu betrachten, nämlich dem Tod. Ich habe mit einem meiner Patienten im Hospiz darüber geredet, oder sagen wir, ich habe geredet und er hat mich dabei angesehen mit einem Auge. Er hat mir voller Weisheit zugehört. Wir können so viel von den Sterbenden lernen, Joan. Vor allem dem Leben nicht allzu viel abzuverlangen. Diesem Leben. Türkei, Afghanistan, Nepal, China, das war etwas für viktorianische Frauen, Joan. Es gibt keine Notwendigkeit für uns, diesen mutigen Weg erneut einzuschlagen. Heute muss die moderne und emanzipierte Frau den inneren, spirituellen Weg für sich finden. Und dafür braucht man nicht in den Orient zu gehen. In der Woodlands Road gibt es vorzügliche Meditationskurse. Du bist keine 17 mehr, Joan. Das alles habe ich Mutter Ambrosine unterbreitet. Aber du weißt ja, wie zynisch die wirklich guten Seelen klingen können. Mutter Ambrosine sagte, diese Joan und ihr Treiben scheint sie ja sehr zu beschäftigen, Eliza. Und das ist wahr. Ja, sie beschäftigt mich. Ich wüsste einfach nur zu gerne, warum, liebe Joan, warum und wie in aller Welt du einen so attraktiven und liebevollen Mann wie Charles nach all den ruhigen Jahren verlassen konntest. Alles Liebe, deine I.
Ja, Ratschläge über Ratschläge, Vorwürfe auch immer wieder, so geht es munter weiter und weiter.
Also wirklich kein Wunder, dass Joan nicht antwortet. Mhm. Was hat es denn jetzt mit diesem Hospiz auf sich, das Eliza erwähnt?
Ja, sie schreibt ja, dass sie dort arbeitet, das stimmt wohl auch, aber eben nicht als Ärztin oder Betreuerin, grüne Dame oder sowas ähnliches, was ich zu Anfang gedacht habe, ja. Sondern ja, sie ist da so eine Art Küchenhilfe. Ja, man...
Okay.
Man hört weiter und weiter und wundert sich dann mehr und mehr. Eliza schreibt dann auch von einem gut aussehenden Kurden, der zu ihr gekommen sei, um ihr ein Geschenk von Joan zu übergeben, ein schönes Kleid und Ohrgehänge, für das sie sich dann bedankt. Dann schreibt sie, dass sie sich in Charles, also Joans Mann, verliebt habe, davon, dass ihr eigener Mann Henry ausgerechnet zu Weihnachten ausgezogen sei und sich mit Charles eine Wohnung genommen habe. Und schließlich schreibt sie davon, dass ein Thomas Hopkin vom British Council aus Bangladesch Geschenke von Joan bringt und sich dann an Eliza herangemacht habe. Also die Briefe werden einerseits immer intimer, aber auch immer fantastischer, fast bizarr. Also man ist verwirrt und irritiert.
Ich finde es großartig. Mm. Aber man fragt sich ja auch, wann kommt die Auflösung? Was hat es denn jetzt mit Joan und Eliza wirklich auf sich?
Ja, ich dachte zuerst, es ginge wirklich in diesem Briefroman in allererster Linie um diese Joan und darum, warum sie ihren Mann George verlassen hat, ne? Und Eliza wäre dabei ja eben die besorgte, etwas übergriffige und ja auch exzentrische Nachbarin, die sich in alles eben einmischt. Aber mehr und mehr wird klar, dass nicht Joan ein Problem hat, sondern eben diese Eliza.
Ja, Eliza ist doch die Frau, die oberflächlich gesehen alles hat, was man sich wünschen kann.
Ja, sie ist wohl situiert, verheiratet mit einem Staatsbeamten, mit dem sie durch die ganze Welt gereist ist, hat auch an vielen Orten gewohnt, ja.
Ja. Klingt und gut. Wird klar, was Eliza für Probleme hat?
Nach und nach schält sich so ein bisschen die Persönlichkeit von Eliza heraus. Wir erfahren Dinge, unter denen sie gelitten hat. Als Diplomatengattin durfte sie beispielsweise früher nicht selbst arbeiten. Sie musste nur repräsentieren, Empfänge geben, aber bitte nicht selbst ihre Meinung zu wichtigen Dingen äußern. Dann erfahren wir auch mehr über ihre Ehe. Auch da lief nicht alles so wie gewünscht. Und so entsteht langsam eine Art Psychogramm dieser Frau, einer sehr einsamen und unglücklichen Frau, deren höchst einseitige Briefe die letzte und ziemlich, ja, eigentlich einzige Möglichkeit sind, sich zu artikulieren. Und da kommt viel Scheinheiliges der englischen Gesellschaft dann auch zutage, viele unschöne Geheimnisse, die immer so gern unter den Teppich gekehrt werden. Das ist jedenfalls ein Roman, den man, wenn man ihn einmal gelesen, gehört hat, gleich nochmal lesen oder hören möchte, weil sich dann vieles erklärt, über das man sich zu Anfang wirklich sehr gewundert hat.
Jane Garnham, gute Ratschläge. Aus dem Englischen von Monika Bark. Die ungekürzte Lesung von Gabriele Blum hat eine Dauer von 9 Stunden und 19 Minuten und ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Der Download kostet knapp 19 Euro. Jean Améry wurde 1912 als Hans Meyer in Wien geboren. Er war ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Er wurde verhaftet, gefoltert und nach Auschwitz deportiert, überlebte aber dieses und andere Lager. In den 60er und 70er Jahren zählte Améry zu den bedeutendsten europäischen Intellektuellen. Seine bahnbrechenden Essays sind in ihrer Bedeutung vielleicht nur mit den Schriften Hannah Arendts und Theodor W. Adornos zu vergleichen. 1978 beging er Suizid. Wir haben hier ein Hörbuch mit Essays vor uns, die Jean Améry in den Jahren 1969 bis 1976 geschrieben hat. Sie tragen den Obertitel »Der neue Antisemitismus«. Dorothee Meyer-Karwick, warum hat der Verlag CC Live diese Essays jetzt nochmal herausgegeben?
Ja, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 schnellen ja auch in Deutschland die antisemitischen Übergriffe nochmal in die Höhe. Und ausgerechnet viele Linke verurteilen diesen Terrorangriff mit all seinen Bestialitäten nur halbherzig, kritisieren Israel aber umso heftiger für dessen Gegenwehr. Und diese starke Parteinahme gerade der Linken gegen Israel und gegen die Juden hat Jean Améry schon vor gut 50 Jahren stark bewegt und er hat sich in Reden und Essays immer wieder dazu geäußert.
Wie ist denn das Hörbuch aufgebaut?
Wir hören hier 7 Essays und Reden von ihm. Dabei spricht Améry über sein Judentum, über die Linke und den Zionismus, über linke Juden und das Verhältnis von Linken zu den Juden, über den neuen Antisemitismus und auch über die Grenzen der Solidarität mit Israel. Vorangestellt ist ein Vorwort von Irene Heidelberger-Leonhard. Sie ist Gesamtherausgeberin der Améry-Werkausgabe bei Klett-Cotta. Und in dieses Vorwort, gelesen von Beate Himmelstoß, hören wir mal rein. Darin geht Irene Heidelberger-Leonhard auf Améry's Verhältnis zum Staat Israel ein.
Das Land ist ihm fremd, kulturell und religiös. Es ist ihm kein heiliges Land und...
Dennoch ist das Bestehen dieses Staatswesens mir wichtiger als das irgendeines anderen.
Sein Engagement für Israel sei ihm keine freiwillig eingegangene Verbindlichkeit, sondern schlicht eine Sache der Existenz. Die Virtualität dieses Staates sei so entscheidend für sein seelisches Gleichgewicht, dass ihm die Bedrohung Israels im Sechstagekrieg von 1967, dann im Yom Kippur-Krieg, zur höchstpersönlichen Bedrohung wurde. Unschwer sich vorzustellen, wie ihn der Krieg seit 2023 erst recht zutiefst gegrämt hätte. Und doch hält er an dieser Einsicht fest.
Es verhält sich ganz schlicht so,
erklärt er in Der ehrbare Antisemitismus,
dass das Bestehen eines Judenstaates, dessen Bewohner nicht nur Kaufleute sind, sondern auch Bauern, nicht nur Intellektuelle, sondern auch Berufssoldaten, nicht Wucherer, vielmehr in ihrer Majorität Handwerker, Industrie- und Agrarproletarier, alle Juden der Welt den aufrechten Gang wiedergelehrt hat.
Ja, und das war ein Ausschnitt aus dem Vorwort von Irene Heidelberger-Leonhard, der Gesamtherausgeberin der Améry-Werkausgabe, gelesen von Beate Himmelstoß und Axel Vostri, haben wir ja auch schon gehört.
Mein Eindruck ist, die beiden lesen sehr ruhig, sehr klar und sehr deutlich.
Ja, ohne alle Mätzchen. Es geht ihnen wirklich um Verständlichkeit. Sie spielen sich nicht in den Vordergrund, sondern im Wollen, im besten Sinne, dem Text dienen. Und das gelingt beiden auch hervorragend. Das ermöglicht ein sehr konzentriertes und gewinnbringendes Hören.
Das Hörbuch trägt ja den Titel »Der neue Antisemitismus«. Was bedeutet dabei neu?
Ja, Jean Améry grenzte ihn gegen den Antisemitismus beispielsweise der Nationalsozialisten ab, der ja oft sehr primitiv daherkam und schon das Aussehen jüdischer Menschen karikierte und ihnen bestimmte negative Eigenschaften zuschrieb. Dagegen setzte er eben den neuen Antisemitismus, der sich als Antizionismus tarnt.
Gewiss winkt jeder Junglinke verächtlich ab, wenn man ihm vorhält, dass sein Antizionismus grob antisemitische Elemente enthalte. Mit Recht, ich unterstelle keinem der jungen Leute, die da allenfalls einen israelischen Botschafter auspfeifen und niederschreien, persönlich antisemitische Intentionen. Die reinen individuellen Absichten und Ziele zählen allerdings nur wenig im Angesicht der objektiv-geschichtlichen Situation. Das sollten am Ende die vorgeblichen Marx-Kenner wissen. Der gefährliche Boden, auf dem die Junglinke sich in ihrem antizionistischen Furor bewegt, enthält die Keime eines jahrhundertealten, noch keineswegs bewältigten Antisemitismus. Jedes Nieder mit der zionistischen Oppression findet irgendwo sein Echo, das dann wie Juda verrecke klingt.
Ja, und da wird das Hörbuch wirklich sehr aktuell, da auch viele Linke nach dem 7. Oktober in pro-palästinensischen Demonstrationen mitlaufen, in denen der Spruch From the River to the Sea skandiert wird, ein Spruch, der als Aufruf zur Vernichtung des israelischen Staates interpretiert werden kann.
Versucht er denn auch die Gründe für den Antisemitismus der Linken zu ergründen?
Ja, erstmal sprach Jean-Marie ja von der neuen Linken, denn historisch gesehen waren viele Juden ja selbst Linke. Er warf den neuen Linken eine gewisse Geschichtsvergessenheit vor. Sie hätten den Nationalsozialismus eben nicht mehr hautnah erlebt. Trotzdem konnte er es auch nicht verstehen, dass sie eher despotisch geführte israelfeindliche Staaten unterstützen und eben nicht den demokratischen Staat Israel. Man spürt in den Essays, wie er selbst um die Worte gerungen hat, nahezu am Thema auch verzweifelt ist, da er sich selbst immer als Linker verstanden hatte. Und er warnte dann:
Es gibt keinen ehrbaren Antisemitismus. Wie sagte Sartre vor Jahr und Tag in seinen Überlegungen zur Judenfrage? Was der Antisemit wünscht und vorbereitet, ist der Tod des Juden.
Das hieß für ihn natürlich nicht, dass jede Kritik am israelischen Staat antisemitisch ist. Jean-Marie hatte in den 1960er und 70er Jahren die damalige Regierung heftig kritisiert. Nur dürfe eben niemals das Existenzrecht Israels in Frage gestellt werden.
Das Hörbuch ist auf die hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai gekommen. Wie begründet die Jury denn ihre Wahl?
Ja, sie betont auch die erschreckende Aktualität der Texte und sie schreibt, die Essays klingen so, als wären sie gerade erst geschrieben worden. Die Jury hebt außerdem auch die gute, sachliche und dem ernsten Thema sehr angemessene Interpretation durch Axel Vostri und auch Beate Himmelstoß hervor. Und ich finde, der kleine Verlag CC Live ist wirklich hoch dafür zu loben, dass er diese Essays von Amerie als Hörbuch jetzt nochmal neu herausgegeben hat.
Wir sprachen über Jean-Marie, der neue Antisemitismus, gelesen von Axel Vostri und Beate Himmelstoß. 3 CDs haben eine Dauer von etwas über 3 Stunden, kosten 20 Euro und sind bei CC Live erschienen. Das Hörbuch kam auf den 3. Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai. Übrigens, weitere Hörbücher der Bestenliste finden Sie mit Audioausschnitten unter hr2.de. Marc-Uwe Kling singt Lieder und erzählt Geschichten. Sein Geschäftsmodell ist es, kapitalismuskritische Bücher zu schreiben, die sich total gut verkaufen. Seine Känguru-Geschichten wurden 2010 mit dem Deutschen Radiopreis und 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Nun hat er eine neue Geschichte geschrieben, und zwar mit seinen Töchtern Johanna und Luise. Eine Mischung aus Krimi und Fantasy für Young Adults, also junge oder junggebliebene Erwachsene. Und den Roman gibt es auch als Hörbuch, natürlich von Marc-Uwe Kling selbst gelesen. Leonie Berger hat sich die Geschichte angehört. Ihre Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Keine dunklen Geheimnisse mehr, keine Verbrechen, keine Morde. Er wollte einfach nur Ruhe und Frieden. Daraus ist natürlich nichts geworden.
Natürlich nicht, denn mit Ruhe und Frieden lassen sich keine interessanten Geschichten erzählen. Also hat das Autorentrio, bestehend aus Marc-Uwe Kling und seinen beiden Töchtern Johanna und Luise Kling, seine Helden zwar nach Friedhofen gesetzt, an den langweiligsten Ort der Provinz Dreibrücken, das Dorf dann aber tüchtig aufgemischt. Die Helden, das sind Elos von Bergen und seine 12-jährigen Zwillinge Ada und Naru. Elos ist der berühmteste Spurenfinder der verlorenen Provinzen. Das Spurenfinden, denn suchen kann ja jeder, hat er aus Sicherheitsgründen an den Nagel gehängt und sich eben in Friedhofen niedergelassen. Das Aufregendste, was zunächst passiert, ist, dass im etwa eine Stunde Fußmarsch entfernten Rabenfurt ein Jahrmarkt stattfindet. Selbstverständlich macht sich im Prinzip ganz Friedhofen auf den Weg dorthin. Auch Elos lässt all seine Bedenken fahren und schließt sich mit seinen Kindern einer befreundeten Familie an. Auf dem Jahrmarkt gibt es allerhand Schabernack zu erleben. Man kann zum Beispiel Stimonade trinken.
Was ist das für ein Zeug?
Fragte Ada und erkannte ihre eigene Stimme nicht wieder. Sie war viel tiefer als sonst. Elos verdrehte seine Augen.
Stimonade,
piepste er.
Oh, Emmet, du Schuft,
sagte Rebecca und klang so, als würde sie sich die Nase zuhalten. Ilda prustete vor Lachen und ein Teil ihrer Stimonade landete auf Emmets Hemd.
Das hast du verdient,
näselte Rebecca.
Entschuldigung, Entschuldigung,
sagte Ilda, aber als sie ihre eigene Stimme hörte, die wie die einer sprechenden Ziege klang, musste sie nur noch mehr lachen.
Es hat den Anschein, als hätte das Autorentrio Kling erst einmal nur viel Spaß am Erfinden und Präsentieren der fantastischen Welt gehabt, die es sich hier ausgedacht hat. Aber weit gefehlt, alles wird hier noch wichtig. Kurz darauf ist Dorfvorsteher Emmett, der hier eben noch so fröhlich Stimonade spendiert hat, tot. Es ist der erste Mord in Friedhofen seit langem, wenn nicht der erste überhaupt. Wie gut, dass der berühmte Spurenfinder Elos von Bergen zur Stelle ist und seine beiden Kinder, die sich natürlich nicht an die Anweisung halten, brav zu Hause zu warten. Elos ist das gar nicht recht. Zu gefährlich, die ganze Angelegenheit. Zumal sich herausstellt, dass auch noch Oma Martens, die freundliche alte Dame des Dorfes, verschwunden ist.
Merkwürdig, murmelte Elos. Äußerst merkwürdig. Er begann, das Haus nach Spuren zu durchsuchen. Den Kindern erteilte er dabei eine wichtige Aufgabe. Stört mich nicht. Was würde dich denn stören? Fragte Ada. Unnötige Nachfragen. Anders gefragt, erkundigte sich Naru, was würde dich nicht stören? Ihr dürft atmen. Also atmeten die Kinder. Atmet leiser, brummte ihr Vater. Dürfen wir draußen atmen? Fragte Naru. Sehr gerne.
Es klingt, als hätten Mark-Uwe Kling und seine beiden Töchter sich alle möglichen Ideen zugerufen, sie wohlgeordnet aufgeschrieben und sich dabei köstlich amüsiert. Ganz klar lebt der Spurenfinder vom Einfallsreichtum des Autorentrios, dem lockeren Erzählton und der Lesekunst des Vaters. Vieles in der Geschichte ist so akustisch angelegt, dass das Hörbuch hier genau das richtige Medium ist. Die vielen verschiedenen Stimmen, die Mark-Uwe Kling auspackt, machen großen Spaß beim Hören. Aber auch die Geschichte hat es in sich. Nichts ist so, wie es zunächst scheint. Die drei Helden geraten mehr als einmal in tödliche Gefahr und lösen einen Putsch im benachbarten Syndrakos aus, der dann aber gar nicht so viel zur Aufklärung des Mordes beiträgt. Falsche Fährten und überraschende Wendungen aller Orten also, gewürzt mit viel Fantasie, Spannung und Humor, da bleibt nichts zu wünschen übrig. Äußerst bedauerlich, wenn die 7,5 Stunden dann vorbei sind, aber auch da gibt es einen Silberstreif am Horizont. Elos spricht plötzlich von uns Spurenfindern.
Wir, sagte Naru und machte eine große Betonungspause, hätten ja großes Interesse daran, zusammen mit dir auch bei anderen vertrackten Fällen Spuren zu finden. Was ist zum Beispiel mit deinem einzigen ungelösten Fall? Fragte Ada. Ich wette, ich könnte ihn blitzschnell aufklären, sagte Naru. Intuitiv. Ich habe da eine natürliche Begabung. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich von Anfang an, ja, hast du, rief Ada.
Und dieser ungelöste Fall, der einem da im Epilog präsentiert wird, ist der größte Cliffhanger, den man sich vorstellen kann. Also, Fortsetzung folgt. Hoffentlich.
Leonie Berger besprach Mark-Uwe, Johanna und Luise Kling, der Spurenfinder. Gelesen von Mark-Uwe Kling. 6 CDs, das sind 7 Stunden und 44 Minuten in der ungekürzten Fassung, kosten 22 € und sind bei Hörbuch Hamburg erschienen. Und wir kommen zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 8. Die Journalistin Tina Schilp schreibt seit 2018 Kinderbücher. Und ihr neuer Roman heißt Schwapp, der Geheimschleim, der große Schleimmassel. Das hört sich schon mal vielversprechend an, Dorothee Meyer-Karwick. So nach einer richtigen schönen Sauerei. Das lieben Kinder ja.
Genau, vor allem zwei Kinder mögen diese Sauerei und die stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte. Es sind die Geschwister Lou und Lukas und sie haben im Kinderzimmer ein richtiges Labor aufgebaut, mit dem sie die schönsten Schleimarten herstellen. Also Schleim, der Pupsgeräusche machen kann, Schleim, mit dem man Figuren formen kann, essbaren Schleim, Leuchtschleim oder welchen, der wunderbare Blasen wirft.
Na, mir stellt sich da gleich die Frage, was sagen die Eltern dazu?
Ja, die tolerieren das, bislang jedenfalls. Aber als die zwei Kinder eines Tages von der Schule nach Hause kommen, bemerken sie einen Riesenaufruhr vor ihrem Haus. Ein Transporter vom sanitären Notdienst steht dort, die Nachbarin Frau Krackenburg, auch die Eltern sind dabei. Der Vater hat den Arm in Gips und die beiden Eltern toben.
Oh, ich schätze, die Kinder haben was angestellt. Was ist passiert?
Ja, das erklärt die Mutter den Kindern höchst erbost, Punkt für Punkt. Die Kinder haben ihren XXL-Monsterschleim auf der Kommode vergessen. Da die Heizung dahinter leider an war, ist der Schleim geschmolzen und auf den Boden gelaufen. Dann ist der Hund Schneekugel, ein Tibet-Terrier, durchgelaufen. Aber das ist längst nicht alles, zetert die Mutter.
Siebtens ist Schneekugel durch den Schleim in Panik geraten. Achtens hat er den grünen XXL-Monsterschleim in der ganzen Wohnung verteilt. Neuntens ist Schneekugel dann über den Waschmaschinenschlauch gestolpert. Zehntens, die Maschine lief gerade. Elftens, hat sich der Schlauch aus dem Gerät gelöst. Zwölftens, ist die ganze Wohnung voller Wasser gelaufen. Dreizehntens, stand bald sogar der Teppich unter Wasser. Und vierzehntens, jetzt war Frau Krackenburg an der Reihe, vierzehntens tauchte das Wasser an meiner Wohnzimmerdecke wieder auf.
Entschuldigen Sie, das ist nicht ganz richtig. Wenn ich eine Kleinigkeit ergänzen darf, mischte sich jetzt der Handwerker von der Firma Ebbe und Gut ein. Vom Wasserschaden betroffen sind zudem Ihre Küche, Ihr Schlafzimmer und Ihr Bad, sagte er höflich. Aber sonst haben Sie alles richtig wiedergegeben.
Tja, und dann ist noch Papa auf dem Schleim ausgerutscht und hat sich eben den Arm gebrochen.
Ach, und wir haben doch als Sprecher gerade Stefan Kaminski gehört.
Genau, und jetzt weiß man auch sofort, warum mir die Geschichte Schwapp, der Geheimschleim, der große Schleimmassel von Tina Schilp so gut gefallen hat. Also nicht nur wegen dieser wunderbaren Einfälle, sondern weil eben Stefan Kaminski hier spricht. Er ist ja ein richtiger Sprechkünstler und hier kann er zur Höchstform auflaufen. Beim Installateur habe ich wirklich kaum glauben können, dass das auch Stefan Kaminski ist.
Ich finde, das klingt sehr gut und lustig. Aber für die Kinder war es wohl weniger lustig.
Genau, denn die bekommen jetzt Schleimverbot auf Lebenszeit. Oh, die Mutter sammelt unerbittlich alle Utensilien zur Schleimherstellung ein, stopft alles in einen schwarzen Müllsack und bringt den in eine geheime Kammer.
Ich kann mir vorstellen, die Kinder akzeptieren das nicht.
Ja, geht so. Kaum sind die Eltern mit dem kleinen Bruder unterwegs, finden Lou und Lukas doch noch ein paar Utensilien und machen sofort neuen Schleim im Badezimmer. Und zwar aus Bastelkleber und Glitzersand und Duschgel. Als die Eltern dann leider etwas zu früh zurückkommen, geraten Lou und Lukas in Panik und versuchen, den neuen Schleim schnell mit heißem Wasser in den Abfluss zu spülen. Doch da passiert's.
Plötzlich war eine helle, etwas quakige Stimme zu hören.
Aua! Aua! Stopp! Sofort! Wasser! Stopp!
Lou und Lukas erstarrten.
Wollt ihr mich verbrennen?
Krächzte das Stimmchen. Lou drehte sich im Kreis. Wo kam das her? Wer redete hier?
Vielleicht haben wir zu viele giftige Dämpfe eingeatmet,
stotterte Lukas.
Kommt schnell weg mit dem Zeug!
Er schnappte sich die Zahnbürste und stocherte damit im Waschbecken herum.
Aua! Das piekst! Au! Oh!
Jaulte die Stimme. Lou schrie:
Wer redet hier?
Ihr müsst nicht so büllen! Ich bin vor euch!
Die Stimme kam direkt aus dem Waschbecken. Lukas und Lou starrten auf das blaue Bastelkleber-Duschgel-Gemisch. Lukas griff nach Lous Hand. Passierte das hier gerade wirklich?
Lukas, Lou, wir sind wieder da,
rief Papa. Aber Lukas und Lou hörten ihn gar nicht. Sie schauten gebannt zu, wie der Schleim sich zusammenzog und zu einer Art Kugel formte. Auch die Reste, die an der Außenseite des Waschbeckens pappten, glitten zurück und verschmolzen mit dem blauen Klumpen, der inzwischen wie eine Birne aussah. Ungefähr in der Mitte zog sich eine waagerechte Linie, die aussah wie ein Mund. Ein Stückchen höher stülpte sich eine Art Nase nach außen.
Arme, Hände und Finger folgen und da steht er vor ihnen, Schwapp, der blaue Geheimschleim. Schwapp stellt sich als ziemlich eigensinnig und rechthaberisch heraus, aber er kann sich in alles Mögliche verwandeln, in Hula-Hoop-Reifen, einen Spülschwamm oder einen Flummi und er freundet sich schnell mit den beiden Kindern an.
Klingt alles super. Aber die Eltern, die dürfen ja nichts von Schwapp mitbekommen.
Auf gar keinen Fall. Und so nehmen Lou und Lukas ihn in die Schule mit, wo er auch viel Unsinn anstellt, aber auch dafür sorgt, dass Lou nicht mal so geärgert wird von den Mitschülern. Wie er dann auch noch dafür sorgt, dass die nervige Nachbarin Frau Krackenburg doch ganz nett wird und die Eltern das Hobby der Kinder auf einmal richtig prima finden, das erzählt hier Tina Schilp mit sehr vielen, sehr lustigen Einfällen und Stefan Kaminski macht daraus ein furioses Hörerlebnis, finde ich, bei dem man wirklich kaum glauben kann, dass er alleine spricht. Das ist einfach eine richtig lustige Geschichte und übrigens ein Auftakt zu einer Reihe. Das Hörbuch ist sicher auch gut, aber als Hörbuch ist diese Geschichte wirklich grandios.
Tina Schilp, Schwapp, der Geheimschleim, der große Schleimmassel. Gelesen von Stefan Kaminski. 2 CDs und damit 2 Stunden und 16 Minuten schleimiges Hörvergnügen gibt es für knapp 13 Euro bei CBJ Audio. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 geeignet und kam im Mai auf den 3. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche.
Im Booklet gibt's dann übrigens auch noch ein Rezept zum Schleim selber machen.
Herrlich. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.